Einer unserer heutigen Werbepartner ist das Facebook Update, der einzige deutschsprachige Podcast von Facebook-Mitarbeitern. Hauptgastgeber ist dort Jin Choi, der auch im nächsten Jahr bei uns bei On the Way to New Work zu Gast sein wird. Und es gibt dort zwei alternierende Formate, immer dienstags und ab und zu dann noch ein drittes Format. Den Facebook Marketing Talk, den macht Jin Choi selber. Dort interviewt er inspirierende Persönlichkeiten und Vordenkerinnen der digitalen Branche, Marketingbranche, holt dort Rezepte und Tipps ab und lernt selber immer wieder was dazu, wie er es mir selber erzählt hat. Dann gibt es das Format Facebook Marketing Experten. Dort machen Nadine, Ramona, Sven, Tore und Peer von Facebook wirklich den Koffer auf und erklären alle Marketinglösungen, auch vor allen Dingen immer die neuen, die es auf den Facebook-Plattformen gibt. Und dazu ein ganz spannendes neues Format, das Facebook Briefing. Das ist ein Interviewformat mit Ex-FAZ-Journalist Hendrik Wiedewild. Und dort geht es um aktuelle Debatten und natürlich auch um die Verantwortung, die digitale Plattformen tragen, wenn es um unzulässige Inhalte geht. Ein paar spannende Folgen, die ihr euch mal angucken könnt. Das war am 24. November. Der Facebook-Marketing-Experten haben da unter anderem zum Thema Facebook ist tot, Mythen auf Facebook und Instagram Stellung bezogen. Am 1. Dezember war der Marketing-Talk mit Ulrich Klenke, dem Chief Brand Officer der Deutschen Telekom. Am 10. Dezember gab es ein Facebook-Briefing unter anderem mit Renate Künast zum Thema, wie viel Hass muss Meinungsfreiheit aushalten, und auch das, was jetzt kommt, ist spannend. Am 22. Dezember informieren die Facebook-Marketing-Experten mit einer Facebook-Sneak-Peek-Folge, was es 21 alles Neues bei Facebook, Instagram, WhatsApp geben wird. Und dann am 12. Januar, spannend, ein Facebook-Marketing-Talk mit dem OMR-Gründer Philipp Westermeier als Gast. Das Ganze ist wirklich persönlich, ungefiltert und aus erster Hand, und ihr bekommt dort alle Infos zu Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger, die ihr braucht, um euren Job besser machen zu können. Unser heutiger Gast stammt ursprünglich aus Deutschland. In den letzten 12 Jahren hat sie aber in 5 verschiedenen Ländern gelebt. Nach über 7 Jahren bei Google im Silicon Valley, in denen das Unternehmen von 30.000 auf 100.000 Mitarbeiter gewachsen war, hat sie ihr eigenes Beratungs- und Coaching-Geschäft gegründet. Sie hat innovativen Unternehmen wie Google und Uber schon dabei geholfen, die Auswirkungen von Stress auf Körper und Geist besser zu verstehen. Ihr Hauptprodukt ist die Peak Performance Method, ein bemerkenswerter Ansatz, der kritische Produktivitäts-, Achtsamkeits- und Führungsinstrumente kombiniert, um Einzelpersonen und Organisationen dabei zu helfen, die Herausforderungen der Zukunft nicht nur zu meistern, sondern erfolgreich mitzugestalten. Ihr Motto? Wenn Ihr Gehirn Ihre wertvollste Ressource ist, sollten wir uns darum kümmern.
Seit über 3 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie stellen wir sicher, dass aus der Corona-Krise nicht nur die Erkenntnis bleibt, dass Remote Work funktioniert, sondern auch, dass Menschen im Büro nicht beaufsichtigt werden müssen, ob sie auch wirklich arbeiten? Wie können wir unsere psychischen, physischen und mentalen Kräfte stärken, um langfristig resilienter zu werden? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools, Softwarelösungen und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei Episode 442 von On the Way to New Work. Heute mit Julia Art.
Ein bisschen übertrieben, ne?
Ich habe 442 gesagt. Aber es ist auch dunkel hier im Raum.
Und es steht
242 steht da. So tatsächlich meine Kurzsichtigkeit und ich glaube auch so dieser positive Optimismus nach vorne. 442 wird es geben, aber nicht heute. Heute ist es 242.
Hallo Julia.
Julia Art. Hi Julia.
Hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
Jetzt erzählst du unseren Hörern und Hörern erstmal, wo du genau bist, weil das ist eigentlich das Fantastische. Du bist an einem der schönsten Orte der Welt, an dem ich auch schon mal sein durfte.
Aha, ja, ich lebe in Lake Tahoe in Kalifornien. Bei mir ist es jetzt gerade 7.39 Uhr am Morgen.
Geil.
Und ich hoffe, dass ich meine deutschen Gedanken jetzt sammeln kann, um mit euch auf Deutsch dieses Podcast zu machen.
Michael hat sie ja gerade gesagt, ich komme ja immer komplett unvorbereitet rein und Lake Tahoe hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich habe aber sofort ein Bild vor Augen. Ich habe eine Motorradtour gemacht, Lake Tahoe 2001.
Ja.
Gigantisch.
Cool. Also ich kann es auch mal, bevor wir loslegen, einmal schildern. Ich glaube, es war vor 12 Jahren oder so mit meiner Familie. San Francisco haben wir einen Urlaub gemacht, sind erstmal mit dem Wohnmobil einmal nach L.A. runter und wieder zurück und dann in der dritten Woche dann nochmal Lake Tahoe. Und als wir das erste Mal quasi so den See sahen, ich dachte, das ist irgendwie Alpen XXL. Also es ist ja ein Panorama, das ist so unfassbar. Und dann diese im Sommer konstant 25 Grad, so ein tolles Klima. Also wie ist es jetzt? Wie warm ist es jetzt?
Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass das Klima unglaublich schön ist. Bei uns ist es jetzt kalt. Wir haben ja natürlich richtige Wintersaison in Tahoe. Das heißt, die Skiresorts sind schon geöffnet und wir haben ein kleines bisschen Schnee. Aber ich glaube, es sind so wahrscheinlich um die 0 Grad. Aber blauer Himmel, Sonnenschein und das ist eigentlich so das, was wir fast jeden Tag hier haben.
Ja. Wow. Bevor wir deinen Weg verfolgen, wie du da hingekommen bist, steigen wir mal mit unserer normalen Frage ein, wie du eigentlich der Mensch geworden bist, der du heute bist. Was hat dich geprägt?
Also ich komme auch aus einem kleinen Ort in Deutschland, Naumburg heißt der, in der Nähe von Leipzig, unten am Zipfel von Sachsen-Anhalt zwischen Sachsen und Thüringen. Das hört man eventuell auch ein kleines bisschen an meinem deutschen Dialekt.
Ein bisschen.
Aber ich hab's ein kleines bisschen, glaube ich, ausgeschlichen, weil ich halt schon so viele Jahre jetzt nicht mehr in Deutschland lebe. Aber dort bin ich aufgewachsen und ich denke, das hat mich sehr gebildet, weil ich wirklich in so einer kleinen Stadt aufgewachsen bin. Ne? Und ich glaube, deswegen fühle ich mich hier auch in Lake Tahoe so wohl, weil es hier nicht so viele Menschen gibt. Und es einfach ein bisschen ein ruhigerer Lebensstandard ist, würde ich sagen. Also dort habe ich meine ersten 18, 19 Jahre verbracht. Und dann hat es mich immer schon so ein bisschen in die weite Welt gezogen. Ich habe, als ich 17 oder 18 Jahre alt gewesen bin, davon geträumt, ein Austauschjahr in Spanien zu machen. Ich hatte davor auch geträumt, ein Austauschjahr in Amerika zu machen, aber meine Eltern konnten sich das nicht leisten, mich nach Amerika zu schicken. Das heißt, das musste dann viele Jahre später passieren. Und mich hat so ein bisschen in die weite Welt gezogen. Und tatsächlich dann, als ich 19 Jahre alt war, habe ich dann entschieden, nach England zu gehen, um mein Englisch aufzubessern, weil ich nämlich entschieden hatte, ein internationales Studium zu machen in International Management. Und ich wusste, ich muss unbedingt mein Englisch ein bisschen aufbessern. Und der Grund, warum das für mich sehr prägend war, war, weil in 2005 viele Sachen passiert sind. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich eine meiner prägendsten Jahre gewesen. Und zwar hatte ich meinen ersten Herzschmerz. Der Freund, mit dem ich damals zusammen war, mit dem ist das auseinandergegangen. Und dann haben sich auch meine Eltern in 2005 getrennt. Und dadurch hat sich dann das so entwickelt, dass ich eigentlich nicht mehr so gerne zu Hause sein wollte, sondern es mich eigentlich so ein bisschen in die weite Welt noch mehr gezogen hat, als es davor schon war. Also diese Neugierde war immer da, aber dann gab es halt auch so diesen Grund, von zu Hause irgendwie wegzugehen. Und genau, und durch dieses Erlebnis in England dann, wo ich in einem Irish Pub als Bartender gearbeitet habe, in einer Shamrock Bar, das war super cool, da habe ich dann so richtig meine Leidenschaft gefunden für andere Sprachen, aber halt auch für andere Kulturen. Und dadurch hat sich das dann so entwickelt, dass dann über die nächsten 12 Jahre ich in verschiedenen Ländern gelebt habe, verschiedene Sprachen gelernt habe. Ich habe in Frankreich gelebt 3 Jahre, in Australien für 6 Monate für ein Studium, studiumsbegleitendes Praktikum. Und dann bin ich in 2011 nach Dublin gezogen und habe dort angefangen, für Google zu arbeiten. Und ich denke schon auf jeden Fall, die Kombination zwischen viele verschiedene Länder, 2 verschiedene Sprachen neben Deutsch und dann natürlich die Erfahrung bei Google hat mich sehr geprägt in meinem Leben.
Und dieser bemerkenswerte Weg, also von dem kleinen Dorf am Zipfel von Sachsen-Anhalt dahin, den hast du jetzt sehr zusammengefasst. Vielleicht setzen wir mal beim Thema Google ein, weil das ja auch nochmal so ein Entwicklungsbeschleuniger ist. Ne? Also wenn ich mir die Menschen angucke, die ich kenne bei Google, die so lange dabei sind wie du, also ich kenne den Philipp Schindler sehr, sehr gut, den ich noch hier in Hamburg kennengelernt habe, als er noch bei AOL war und der ja von seiner ersten Position bei Google quasi bis ins Board gewachsen ist und für viele, viele Tausende von Menschen verantwortlich geworden ist. Und ich habe ihn dann über mehrere Jahre einmal im Jahr gesehen, wenn wir dort mit einer Reisegruppe im Silicon Valley waren, war jedes Mal wieder beeindruckt, was der wieder zugelegt hat. Also diese persönliche Entwicklung, die da scheinbar stattfindet, die hast du ja wahrscheinlich auch mitgemacht. Und erzähl doch mal von den Google-Jahren.
Von den Google-Jahren. Ja, die Google-Jahre, die waren toll. Also ich habe, wie gesagt, in Dublin angefangen, in Irland. Ich hatte davor in Frankreich gelebt und dort meinen Master vollbracht, mein Masterstudium. Und dann hatte ich einen Kommilitonen, mit dem ich damals in Frankreich zusammen studiert hatte, der bei Google angefangen hat. Und der hat mir dann geschrieben über LinkedIn, witzigerweise, und meinte so, hey, hast du schon mal überlegt, dich bei Google zu bewerben? Und ich so, nee, ganz ehrlich gesagt nicht. Und man meinte so, ja, wir suchen Leute mit Marketing-Background und verschiedenen Sprachen und du hast ein richtig cooles Profil, bewirb dich doch einfach mal. Und ich so, ja, okay. Ich hatte halt eigentlich so ein bisschen geplant, in die Consulting-Welt, in die Unternehmensberatungswelt zu gehen, nach dem Studium. Das war immer so das, was mich sehr neugierig gemacht hat. Und dann dachte ich, ja, cool, Google kann ich mir ja mal anschauen, ne? Und und dann ging das halt so ganz smooth, was total cool war, weil ich finde immer, wenn man halt weniger Erwartungen hat und vielleicht auch nicht so viel Druck dahinter, dass man halt viel mehr der Mensch ist, der man ist. Und ich hatte mir halt auch vorgenommen, dass für meinen ersten Job nach dem Studium ich was sammle und suche, was halt mich auch anspricht und was halt sich authentisch anfühlt. Und dann haben sie mich nach Dublin zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und da habe ich auch die Gülda übrigens kennengelernt. Gülda, liebe Grüße hier von hier aus. Gülda hat mich nämlich vorgeschlagen für diesen Podcast. Und Gülda hat mich damals interviewt für Google und hat mich dann auch geonboardet, wo ich bei Google angefangen habe. Genau. Die ersten 3 Jahre war ich im Sales, also im Verkauf. Und zwar habe ich da Google AdWords nicht wirklich verkauft, aber geupsellt. Also die Kunden, mit denen wir gesprochen haben, die hatten bereits Google AdWords, aber wir haben ihnen dann geholfen, die Konten zu optimieren. Das heißt, ich war 24/7, nicht wirklich 24/7, aber von früh um 9 bis abends um 5 am Telefon mit deutschen, österreichischen und Schweizer Kunden und habe in einem Quartal, keine Ahnung, mit 150 Kunden oder so gesprochen. Das heißt, es war sehr formativ, es hat sehr stark meine Geduld entwickelt für Kunden, die sich vielleicht nicht so gut mit technischen Dingen auskennen. Und nach der ersten Promotion habe ich dann entschieden, nach Kalifornien zu ziehen. Genau, das war in 2014. Und in 2014, genau, bin ich dann nach Mountain View gezogen. Das ist in der Bay Area, ungefähr 30, 45 Minuten entfernt von San Francisco. Und witzigerweise, nachdem ich dann schon in relativ vielen Ländern gelebt hatte, war Amerika eigentlich immer nicht so mehr auf meinem Schirm, aber in 2013 waren wir auf einer Sales Conference in Las Vegas mit Google und ich hatte eine gute Freundin, die ein Jahr Austausch gemacht hat in LA und die hat mich dann eingeladen, mit ihren Roadtrip zu machen und ihre Gastfamilie zu besuchen und dann sind wir nach LA gefahren und sind dann halt den Highway One sozusagen nach oben gefahren, so das ist der Klassiker. Und dann dachte ich so, ach ja, Kalifornien ist schon ganz cool, ne? Das könnte ich mir auch noch mal vorstellen. nachdem ich dann von Südfrankreich, ich habe damals 3 Jahre in Marseille gelebt, also sozusagen 300 Tage Sonnenschein und tolles Wetter nach Dublin, wo das dann eher umgekehrt war, das waren dann eher 300 Tage Regen, habe ich gedacht, ja, Kalifornien könnte ich mir dann doch noch mal vorstellen. Und und dann habe ich in 2014 den Job bekommen und habe dann dort als Projektleiterin im Sales Strategy Team gearbeitet. Und zwar haben wir neue Features im AdWords-Bereich getestet mit Kunden und haben dann strategische Recommendations an unsere Teams weitergegeben und haben denen halt gesagt, was sollen sie halt wirklich an die Verkaufsteams weitergeben, wie sollen sie das verkaufen für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und das war sehr spannend, das habe ich 3 Jahre lang gemacht und dann habe ich 1,5 Jahre dann noch im Support gearbeitet und zwar als Programmleiterin und habe da verschiedene Projekte auch geleitet, um verschiedene Prozesse zu optimieren. Aber ich, wo ich das jetzt erzähle, denke ich eigentlich so, also das ist ja schon vielleicht ganz interessant für Leute, aber ich habe auch recht viel nebenbei gemacht. Ich habe recht viel mich weitergebildet. Ich bin immer neugierig gewesen auf neue Sachen und habe in den vielen Jahren dann, wo ich bei Google gearbeitet habe, auch nebenbei andere Sachen gelernt. Wie zum Beispiel habe ich eine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht, ich habe ein Diplom gemacht in Sportpsychologie und habe dann im letzten Jahr, bevor ich dann auch Google verlassen habe, eine Zertifizierung als Coach gemacht, also als mehr mentaler Coach. Ne? Und das waren neben natürlich der Erfahrung bei Google halt auch super wichtige Punkte in meinem Leben, die mich eigentlich zu dem halt auch gebracht haben, wo ich heute stehe.
War das bei dir, hattest du ein klares Bild, auf das du zugesteuert bist, weil aus denen sich dann diese Weiterbildungsdinge abgeleitet haben, oder hast du einfach so Opportunitäten gesehen, oh, das ist ja spannend, könnte ich auch mal machen, wie können wir uns das vorstellen?
Mhm. Ja, total, es war eher das Letztere, also es war eher so, dass ich dachte, oh ja, das finde ich auch ganz interessant. Das mache ich jetzt mal. Also ich habe da mir eigentlich so mehr meinem Instinkt gefolgt und oft haben mich auch Leute gefragt, wieso machst du jetzt das und wieso machst du jetzt jenes? Und ich habe immer gesagt, weiß auch nicht so genau, aber es interessiert mich halt gerade und ich finde es halt gerade total spannend und ich lasse das einfach mal auf mich zukommen. Und eigentlich, und ich weiß, dass wir vielleicht wahrscheinlich drüber sprechen werden, aber ich hatte in 2018 einen Burnout. Und da gab es dann wirklich diese große Frage halt, okay, was mache ich denn jetzt und was bewegt mich denn eigentlich wirklich? Und dann kamen halt auch die Sachen natürlich, die ich halt nebenbei gemacht hatte, wieder zurück, weil das halt wirklich auch die Sachen waren, über die ich total leidenschaftlich nachgedacht habe.
Unser heutiger Werbepartner ist wieder Viva Con Aqua, wie schon in der letzten Woche. Seit 2006 gibt es diese großartige Institution, sowohl eine Stiftung als auch ein Sozialunternehmen, gestartet mit dem Thema Wasser, heute wirklich eine großartige Spendenplattform. Die haben eine ganz tolle Idee, und zwar nennen sie das Deine Spende als Geschenk. Seit dem 13. November kann man auf der Seite geschenke.vivaconagua.org eine Spende als Geschenk tätigen. Das geht dann so: ihr spendet zum Beispiel 10 Euro für einen Fußball, für das Football for Wash Programm von Viva Con Aqua in Uganda. Und ihr bekommt dafür dann eine Spendenurkunde, die ihr zum Beispiel auch Weihnachten verschenken könnt. Ganz, ganz großartige Initiative. Wir haben alle sowieso viel zu viel Zeug rumstehen, das dann irgendwie später auch wieder weggeschmissen werden muss. Die Spenden, die wir hier machen, kommen dort an, wo es sich wirklich lohnt. Und wir glauben, das ist eine tolle Organisation. Deswegen haben wir auch pro bono diesen Werbeplatz zur Verfügung gestellt. Werden das auch noch die nächsten Wochen vor Weihnachten machen. Also nochmal, Viva Con Aqua de St. Pauli e.V., so nennt sich das Unternehmen. Und die Landingpage, wo ihr diese Aktion machen könnt, heißt geschenke.vivaconagua.org. Und es geht dort um deine Spende als Geschenk. Und weiter geht's mit dem Podcast On the Way to the Work.
Bevor wir da gleich reingehen, was mir so eine Frage ist, die mir im Kopf rumschwirrt, während ich zuhöre. Google wird ja häufig als sehr technisches Unternehmen wahrgenommen, ne, ganz viele technische Prozesse und Abläufe. Die Jobs, die du gemacht hast, sind extrem people-driven. Sales ist people-driven und Sales und Vertrieb ist ein häufig in Deutschland negativ besetztes Wort, erlebe ich in meinem Umfeld häufig. Ich liebe Vertrieb, ich liebe Sales, weil ich sage, man hilft Menschen, sich für etwas zu entscheiden, von dem man noch nicht genau weiß, wie oder was. Ich finde es eine Kunst und mich würde so ein bisschen interessieren, wie der Ansatz ist, mit Menschen innerhalb von der Google-Welt umzugehen. Weil wenn ich jetzt bedenke, dass wir hier zusammen sind, weil die Dame, die dich interviewt hat, uns hört und dann zusammenbringt, das macht ja was. Also, dass man auch den Kontakt hält. Und auch das, was du erzählt hast mit Kommilitonen, mit denen du Kontakt hattest, die dich dahin gebracht haben. Also ich habe gerade so das Bild wahrgenommen, Menschen scheinen eine sehr zentrale Rolle bei Google zu spielen, jetzt als Thema, warum, wie gearbeitet wird. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist halt auch diese schöne Google-Kultur, wo halt auch so viele Leute sagen, ne, also ich war mit 8 Jahre bei Google insgesamt und es ist immer noch so, dass ich viel mit Google arbeite. Und es ist wirklich so, dass die Menschen wirklich super besonders sind und Leute halt alle sehr offen sind, sich gegenseitig zu helfen. Also das ist wirklich eine richtig coole Kultur, die ich super zu schätzen weiß. Und Ja, also ich weiß so, ich habe meinen Master in Marketing und Brand Management gemacht. Und als ich dann dieses Angebot von Google bekommen habe, hatte ich mit einem Professor gesprochen und habe gesagt, ah, ich weiß nicht so genau, Google ist ja schon cool, aber Vertrieb, das ist jetzt nicht so das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Und dann meinte mein Professor zu mir, ja, wenn du ein richtig cooles Unternehmen rein willst, musst du durch den Vertrieb. Und es ist eigentlich eine richtig coole Möglichkeit, weil dann lernst du halt erstmal richtig die Produkte kennen, bevor du dann halt Marketing machst über diese Produkte, ne? Und das hat mich auch immer wieder wirklich nach vorne gebracht, halt dann auch in diesen zwei weiteren Rollen, die ich dann später in Kalifornien gemacht habe, dass ich halt immer sagen konnte, ich war direkt mit dem Kunden in Kontakt. Und ich habe das total geliebt. Ich bin ein sehr people-driven Person auch. Also ich mag total gerne den Kontakt mit Menschen und ich bin da total aufgegangen eigentlich in der Rolle. Also ich habe das total geliebt, mit Leuten zu sprechen. Und dadurch, dass ich halt Deutschland, Österreich und die Schweiz beaufsichtigt habe, habe ich viele Schweizer Kunden gehabt. Und das heißt, ich habe eigentlich auch viel auf Englisch und Französisch gesprochen. Und das hat es halt auch wieder so verbunden, ne? Also halt auch meine Leidenschaft für diese verschiedenen Sprachen und für die verschiedenen Kulturen. Also es hat sich eigentlich immer so wie so ein roter Faden dann durch mein Leben gezogen. Und ja, also bei Google ist natürlich das Motto Customers First, ne? Also das, was der Kunde halt braucht, das versuchen wir halt so gut wie möglich in unseren Rahmenbedingungen ihm auch zu geben. Und ja, und gerade halt in Dublin, ne? In Dublin kommen, glaube ich, über 40 Kulturen im Google Office zusammen. Das heißt, Dublin ist ja die europäische Zentrale für den Vertrieb, für den Google-Vertrieb. Und das war halt einfach auch so cool, ne? Also diese ganzen vielen verschiedenen Leute. Am Anfang, wo ich in 2011 angefangen habe, hatten wir diese riesen Floors in diesem Gebäude, wo halt wirklich in jeder Ecke irgendwie eine andere Sprache gesprochen wurde. Jeder war am Telefon. Und es war einfach ein total aufregender Moment, ne? Dass man halt einfach so da dabei gewesen ist. Und wie gesagt, und was ich, glaube ich, sehr speziell auch finde bei Google, ist, man hat ja diese Chat-Funktion. Das ist mittlerweile, glaube ich, viel normaler, dass man halt Slack hat oder man hat halt irgendwie eine Art und Weise, intern miteinander zu sprechen. Aber ich denke schon, dass das am Anfang bei Google sehr, sehr speziell war, dass wir halt diesen Chat hatten, diesen Google Chat. Und du konntest halt wirklich mit jedem Menschen sprechen auf der ganzen Welt. Also wir hatten halt so und das gibt's auch immer noch, ein internes System, wo du halt schauen konntest, wer arbeitet in welcher Funktion. Wie ist der Name, wie kannst du mit denen in Kontakt treten, und du konntest halt einfach auch mit jedem reden, also auch selbst bis hin zu Leaders, die natürlich viel weniger Zeit hatten als vielleicht wir, die waren immer sehr offen, in Kontakt zu treten und zu kommunizieren, und das hat einfach so eine Kultur erschaffen, dass man halt wirklich sich auch traut, einfach zu sagen, hey, ich brauche dieses oder ich brauche jenes oder ich bin daran interessiert oder ich habe dieses Feedback bekommen vom Kunden, was können wir da machen, wie sammelt ihr das? Und ja, es war sehr, sehr verbunden und sehr verknüpft.
Sehr cool. Ich komme jetzt gerne nochmal zu 2018 zurück, Burnout. Kannst du heute mit Abstand die Ursachen beschreiben, die dich da reingebracht haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das erste Wichtige ist, dass man wirklich hervorheben muss, dass man halt nicht von einem Tag auf den anderen ins Burnout geht. Ne? Also Burnout ist leider ein Prozess, der sich wahrscheinlich manchmal über viele Jahre hinweg entwickelt und halt auch über verschiedene schlechte Gewohnheiten entwickelt. Und am Anfang ist es halt schon immer so, also ich beschreibe die Person so als Peak Performer. Das ist ja heute auch meine Peak Performance Method. Aber ich sehe mich schon auch als Peak Performer, ne? Und die Peak Performer für mich sind halt die Leute, die halt immer hart gearbeitet haben, um dorthin zu kommen, wo sie halt sein möchten. Und ich sage das, weil zum Beispiel in der Schule mir das nicht leicht gefallen ist, gute Noten zu bekommen und zu lernen, sondern ich habe immer hart dafür gearbeitet. Ich habe sehr viel Disziplin schon in meinen frühen Kindheitsjahren entwickelt, weil ich hatte eine Schwester, ich habe die immer noch, meine Schwester Kathi, die war so die wie sagt man so, das Naturtalent oder sie war super intelligent und hat halt einmal was gehört und dann war das halt so direkt bei ihr drin und dann, sie hat halt immer Einsen bekommen und bei mir war das halt so, sie war meine große Schwester und ich war halt immer sehr ehrgeizig und halt vielleicht auch so ein bisschen Konkurrenzdenken, ne, und habe halt immer so gedacht, ich will so gut sein wie die Kathi, aber mir ist es nicht so leicht gefallen wie ihr. Das heißt, ich habe sehr früh dieses Disziplin-Denken gelernt und das hat mich auch zum Erfolg gebracht, ne. Also ich habe dann auch die guten Noten bekommen und habe auch Abi gemacht mit 1 und aber es war halt immer harte Arbeit. Und ich glaube, das ist ganz spannend, weil das ist das, was mich ganz früh halt auch geprägt hat. Und das habe ich dann natürlich auch mit in das Studium genommen, das habe ich dann mit in den ersten Job genommen. Und bei Google, wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es natürlich super, super viele, super smarte Leute. Das heißt, man kommt halt an, ne, und denkt, ja, also ich habe halt in 4, 5 Ländern gelebt, ne, und spreche halt 2 Sprachen. Man denkt dann schon, okay, ich habe schon was geleistet in meinen jungen Jahren, sage ich mal, ne? So kommt man da vielleicht so ein bisschen an. Und dann triffst du halt deine Kollegen und die sprechen alle 5 Sprachen und haben in den krassesten Unternehmen halt ihre Praktikas gemacht, ne? Consulting natürlich oder halt auch andere in IT-Unternehmen. Und das hat schon natürlich auf eine Art und Weise auch stark halt so diese Konkurrenz geschürt, ne? Oder geschürt, glaube ich, sagt man.
Geschürt, ja.
Geschürt. Und nicht unbedingt natürlich auf eine negative Art und Weise. Das will ich gar nicht sagen, dass das vielleicht so negativ so Kopf-an-Kopf-Rennen war, sondern so, es war einfach so natürlich, weil alle, die halt bei Google gelandet sind, waren halt diese Peak-Performer, die halt einfach gelernt haben, dass hard work pays off. Ja? Also harte Arbeit zahlt sich halt aus, wenn man halt genug reinsteckt. Und ich glaube, so hat man dann halt einfach diese Entwicklung weitergemacht, ne? Okay, weißt du, alle sind halt nach Dublin gezogen, viele Leute hatten halt keine Familie, haben halt neue Freunde getroffen. Das heißt, viele Leute waren halt da für die Arbeit. Das heißt, viele Leute haben halt abends lange gearbeitet, haben am Wochenende gearbeitet, und um halt einfach die Sales-Targets zu erreichen, die Ziele zu erreichen, ne, die wir hatten, um neue Projekte weiter anzukurbeln. Also Leute waren halt super, super motiviert und wollten natürlich auch beweisen, dass sie halt was drauf haben. Und ich glaube, wie gesagt, so diese kleinen Sachen, die haben dann halt, die entwickeln dann einfach leider auch schlechte Gewohnheiten, ne? Man gewöhnt sich halt abends bis abends um 8 oder 9 im Büro zu sitzen. Oder ist dann halt normal, dass man halt am Wochenende nochmal für ein paar Stunden den Computer aufmacht. Und wie gesagt, das ist halt diese Entwicklung, ne? Ich bin dann nach Kalifornien gezogen. Da geht das natürlich weiter, ne? Da hast du dann auf einmal mehr seniore Leute. Also Dublin ist halt wirklich ein sehr junges Office. Und dann in Mountain View war es natürlich so, das ist halt der Hub, ne? Der andere zentrale Hub, aber natürlich mehr für Strategie und für was machen wir als nächstes. Und wo natürlich auch, sag ich mal, von der Innovation her, man halt direkt am Puls war, ne? Also Dublin ist vielleicht so das nächste Office gewesen, was dann halt vielleicht so diese ganzen innovativen Projekte bekommen hat. Aber in Mountain View saß man halt direkt an der Quelle. Das heißt, man konnte halt man konnte halt die Hand heben und sagen, oh, das finde ich super interessant, das Projekt, da würde ich super gerne mit dran arbeiten. Ne? Man ist halt immer so motiviert und bestrebt gewesen, mehr zu machen und zu geben. Und wie gesagt, das hat halt natürlich einerseits resultiert darin, dass man halt einfach gewisse vielleicht schlechte Gewohnheiten entwickelt hat, wie gesagt, mit länger arbeiten, nie wirklich abschalten. Und dann für mich persönlich gab es natürlich dann auch noch Lake Tahoe. Und zwar bin ich also 2014 hier in Amerika angekommen und im Januar 2015 bin ich dann das erste Mal nach Lake Tahoe gefahren. Das sind ungefähr 4 Stunden Autofahrt von Silicon Valley und habe mich total verliebt in diesen Ort. Kann das nicht sagen, wirklich wieso. Also ihr wisst ja wieso, ihr wisst, ihr wart hier, ihr habt gesehen, wie wunderschön es hier ist. Aber ich habe nie in den Bergen gelebt, ich habe nie an einem See gelebt. Aber es hat mich total hierher gezogen. Und dann habe ich halt angefangen, in 2015 jedes Wochenende hier zu verbringen. Das heißt, ich bin Montag bis Donnerstag im Office gewesen und bin dann Donnerstagabend um 8 abends 4 Stunden nach Tahoe gefahren, habe freitags von zu Hause aus gearbeitet, habe Samstag, Sonntag meine Wochenenden hier verbracht und bin dann Sonntagabend meistens spät auch wieder zurückgefahren. Und ich glaube, so diese Kombination aus der Stress auf Arbeit einfach, ne? Man möchte halt immer mehr machen, man strebt immer auf die nächste Beförderung hin, man hat die nächste Beförderung in der Tasche und dann strebt man direkt wieder auf die nächste Beförderung hin und was für Skills muss ich lernen und was für Projekte muss ich vielleicht annehmen. Also einfach so diese, ne, also viel Arbeit und dann aber gleichzeitig natürlich auch, ich glaube einfach die Autofahrt. Wer vielleicht schon mal im Silicon Valley war, weiß, dass hier die Autobahnen sehr, sehr voll sind. Und das war für mich sehr stressig, immer Auto zu fahren. Aber ich habe es total geliebt. Ne, am Anfang war das halt alles so Bilderbuch. Ich hatte so für mich so die perfekte Kombination aus Silicon Valley und dann am Wochenende halt so dieses tolle, ruhige Leben in den Bergen und halt viel Outdoor, ne? Man konnte halt laufen gehen und Fahrrad fahren und Skifahren, Snowboarden, die ganzen Sachen. Am Anfang war das alles toll und am Anfang dachte ich halt, boah, ich hab den Jackpot. Aber das hat dann halt über die nächsten Jahre, also 2016, habe ich mir dann ein kleines Haus hier gekauft und dann in den 2 Jahren bin ich also, wie gesagt, viel gefahren. Habe viel gearbeitet, habe ein globales Projekt geleitet mit Indien. Indien war eigentlich so unser Hauptkontakt oder Hauptpartner zu der Zeit, also in Google Indien. Das heißt, ich bin nach Indien geflogen, ich war in Kanada, ich war in verschiedenen Ländern. Also halt zusätzlich natürlich zu dem normalen Alltag bin ich halt auch viel gereist, habe viel abends Meetings gehabt mit meinen indischen Kollegen, habe viele verschiedene Trainings gegeben. Also es waren einfach so viele Sachen und man ist halt nie so richtig runtergekommen. Und zusätzlich dazu, weil halt einfach so viel passiert ist in meinem Leben, hat man dann so ganz langsam, ohne dass man es so richtig mitbekommen hat, habe ich angefangen, mehr Kaffee zu trinken und mehr Süßigkeiten vielleicht zu essen und weniger mich zu bewegen. Um halt wirklich auch diesen Stress wieder abzubauen. Ne? Also der Stress hat sich dann einfach so akkumuliert über die Zeit und in 2018 war das dann so ein bisschen der Peak von so den schlechten Gewohnheiten, wo ich dann halt einfach irgendwann gemerkt habe, also es haben sich dann natürlich schon angefangen, so ein paar körperliche Zeichen zu entwickeln, ne? Müdigkeit, Schwierigkeiten zu schlafen, Verdauungsprobleme, Anxiety hatte ich richtig, richtig krass dann am Ende. Also einfach so, ich saß halt in Meetings und hatte immer das Gefühl, ich bin total aufgeregt und ich wusste gar nicht so richtig, was das ist. Ich wusste auch eigentlich gar nicht so richtig, dass ich Anxiety hatte, bis mir das der Doktor gesagt hat, weil ich dann im Sommer 2018 zum Arzt gegangen bin und die haben mir halt einen Fragebogen gegeben und haben das dann mir so ein bisschen erläutert, aber ich hatte eigentlich keine Ahnung, ne? Also, und ich habe ja vorhin auch erzählt, ich habe eine Ausbildung als Fitnesstrainerin gemacht gehabt in Dublin. Und mir war das halt immer bewusst, ne, dass es wichtig ist, den Körper zu unterstützen. Aber mir war es irgendwie nicht wirklich so bewusst, wie wichtig eigentlich halt auch so der mentale, so die mentale Arbeit ist und der mentale, die mentale Arbeit, genau. Und und dann wurde ich dann halt im August 2018 mit Burnout diagnostiziert und bin dann 3 Monate zu Hause gewesen.
Wow. Ja. Und ist dir das schwer gefallen? Also sagen wir, der erste Tag ohne Arbeit oder ist da eine Last von dir gefallen? Wie war das?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Nee. Ich würde sagen, die ersten 4 Wochen war es so ein richtiges, habe ich mich total guilty gefühlt. Wie sagt man das auf Deutsch?
Geschämt.
Schuldig.
Geschämt, schuldig, ja. Schuldig, ja. Ja. Weil ich halt dachte, oh Gott, jetzt meine ganze Arbeit fällt jetzt auf meine anderen Kollegen ab. Und die ersten, ich habe dann auch mit meiner Ärztin nach 4 Wochen nochmal ein Gespräch gehabt und sie meinte, wie geht's? Und ich habe so gesagt, ich habe das Gefühl, meine Anxiety ist noch schlimmer geworden über die letzten 4 Wochen, als es davor war. Oder man hat dann halt wahrscheinlich auch endlich Zeit gehabt, so ein bisschen Ruhe reinzugeben und sich mal ein bisschen zu beobachten und zu gucken, wie geht's mir denn eigentlich wirklich? Hm. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie krass vielleicht mir es nicht gut ging. Und ich sage immer, das größte Zeichen eigentlich für mich war, dass ich mich nicht mehr so gefühlt habe, wie ich eigentlich bin und halt auch oft super angenervt gewesen bin und gemeckert habe oder irgendwas gesagt habe, was ich vielleicht im Nachhinein bereut habe, mich mit meinem Freund gestritten habe oder halt auch alles irgendwie so ein bisschen zu ernst genommen habe auf Arbeit. Also jede E-Mail, die ich bekommen habe oder jedes Gespräch, was ich mit irgendeinem Stakeholder hatte, war dann halt irgendwie immer zu viel. Und das war so eine super interessante Beobachtung. Und ich muss auch dazu sagen, ne, das kommt nicht, also auch das kommt nicht von heute auf morgen. Also, dass ich dann zum Arzt gegangen bin in 2018 im Sommer, war natürlich auch ein Prozess. Ne? Also ich bin nicht so, habe nicht gedacht, oh, jetzt ist hier irgendwas falsch, ich muss jetzt mal zum Arzt gehen, sondern das sind ja dann auch Monate, wo sich das dann immer mehr zuspitzt, wo man dann halt sagt, irgendwie, also ich weiß auch nicht so richtig, was gerade mit mir los ist. Vielleicht muss ich doch mal zum Arzt gehen. So die ganzen Gefühle, die halt hochkommen, dieses Overthinking, ja, man denkt, man kann halt überhaupt nicht abschalten, man wacht in der Nacht auf und kommt überhaupt nicht zur Ruhe und hat halt einfach immer so diese Aufregung. Und zu deiner Frage, genau, also die ersten 4 Wochen waren schwierig, weil es einfach erstmal so, man hat sich erstmal schuldig gefühlt und geschämt, so, was denken jetzt die anderen über einen, ne? Man hat das zwar immer so ein bisschen hinter den geschlossenen Türen, hat man mal ab und zu von jemandem gehört, der vielleicht einen Burnout hatte oder eine Depression vielleicht sogar, und dass man dann auf einmal selber diese Person war, war halt so irgendwie komisch. Aber dann, nach den ersten 4 Wochen und wo ich dann halt auch die Verlängerung bekommen habe, noch weitere 2 Monate zu Hause zu bleiben, habe ich dann so ein bisschen in diese ganze Sache habe das dann einfach akzeptiert und habe mich so ein bisschen relaxed in diese Situation und habe gesagt, okay, das ist jetzt halt einfach so, wie es ist und es ist eine gute Möglichkeit, ein guter Zeitpunkt, wirklich mal zu schauen, was habe ich für Gewohnheiten entwickelt, was kann ich vielleicht verändern in meinem Leben und was ist halt wirklich wichtig für mich, was will ich als nächstes tun, weil vielleicht noch als zusätzliches, was ich vielleicht noch nicht so erwähnt habe, aber ich habe dann natürlich damals auch meinen Freund getroffen in 2016 und dann war ich halt natürlich noch mehr auch so persönlich hin und her gezogen, ne? Dass ich halt auch so dachte, ich möchte halt gerne in Lake Tahoe sein. Und habe dann eigentlich auch angefangen, halt immer zu überlegen, okay, wie kann ich das halt irgendwann, mein komplettes Leben halt nach Lake Tahoe verlegen und nicht nur halt immer dieses Hin- und Her-Gefahren machen, weil ich schon nach 2-3 Jahren mit diesem Hin- und Herfahren gedacht habe, also so ganz erfüllt mich das dann doch nicht mehr, auch wenn das am Anfang total exciting war und mich überhaupt nicht gestört hat, aber irgendwann ist es dann einfach viel zu viel geworden und und das hat dann sicherlich auch noch so auf mir gelegen, dass ich halt gedacht habe, okay, wie kann ich das halt alles vereinbaren, ne? Meine persönliche Ziele und meine professionellen Ziele.
Du sagtest eben, dass sich das über mehrere Jahre gezogen hat und ich habe versucht, mich da so reinzufühlen und mal so Gespräche Revue passieren zu lassen, die ich auch habe mit Freunden, wo ich selber erzähle, ja, und jetzt ist das stressig und das kommt und dann sagst du auch zu viel Kaffee und Sport und hast ein echt spannendes Bild gerade aufgezeichnet, wie sich das so ganz langsam schleichend reinbildet, bis dann der Moment kommt, wo jemand dir sagt, ja, sie haben Burnout. Und gefühlt ist es ja wie so ein Fullstop, auf einmal dann komplett zurück. Und was mich interessieren würde, es gibt ja einen Unterschied zwischen, okay, ich habe verstanden, was da passiert, oder ich fühle gerade, was da passiert. Ich kann das richtig erfühlen, was hier abgeht. Und wenn es diesen Burnout gibt, ist für mich jetzt die Frage, und wann kam so das Gefühl, wo du merktest, jetzt habe ich es begriffen? Also wann hast du quasi den Boden des Sees mit deinen Füßen gespürt und konntest dich wieder vom Boden abstoßen, um wieder nach oben zu schwimmen? Gab es das? Also gab es einen Moment, wo du sagtest, ja, jetzt habe ich verstanden, was hier passiert und ich akzeptiere es, du hast es gerade gesagt, ich lasse mich jetzt auf die Situation ein und stößt dich wieder hoch oder du wirst hochgestoßen.
Da kommt Tolles für Bild. Mich ein Bild, ja, da kommt für mich auch ein Bild in meinen Kopf und zwar war das ein Wochenende, das ich hier in Lake Tahoe verbracht habe und eine gute Freundin von mir war hier und wir haben uns unterhalten und ich habe halt erzählt so ein bisschen, wie unglücklich ich war und sie meinte so zu mir, Julia, was denkst du denn, was sich verändern wird? Du erzählst mir das jetzt seit 2 oder 3 Jahren, dass das so ist und irgendwie habe ich das Gefühl, du musst da mal ein bisschen mehr hingucken, so irgendwie. So, sie hat halt irgendwie so einen Kommentar gemacht, ja. Das ist ja wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst gewesen, was sie da in mir auslöst. Aber das war halt, das war so der erste Moment. Und dann der zweite Moment war ein Streit mit meinem Freund an einem Sonntagmorgen, worauf ich dann raus bin und spazieren gegangen bin und dachte so, also ich weiß irgendwie, ich bin gerade nicht irgendwie der Mensch, der ich eigentlich gerne sein möchte und der ich eigentlich weiß, der da drinne steckt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist einfach zu viel. Das war so der Moment, wo ich eigentlich so akzeptiert habe, okay, irgendwas ist los. Und dann bin ich halt zum Arzt gegangen und habe entschieden, ein paar Tage zu Hause zu bleiben. Und nach dem Gespräch dann mit dem Arzt, das war dann eigentlich nochmal so der andere Augenöffner, weil es gibt nicht wirklich einen Fragebogen für Burnout, es gibt einen Fragebogen für Depression und es gibt einen Fragebogen für Anxiety. Und ich habe dann also diese beiden Fragebögen ausgefüllt und sie meinte halt Depression und Anxiety, also diese Kombination.
Beides.
Und wenn man, beides, genau. Und sie meinte halt auch, und das wusste ich halt auch damals nicht, dass Burnout eigentlich halt einfach eine work-related Depression ist. Also ich glaube, das wissen viele Leute nicht, dass halt, dass man halt auch eine Depression haben kann, die sich halt viel auf Arbeit bezieht, dass man da halt diese negativen Gedanken hat und so weiter und so fort. Und da versuche ich auch eigentlich so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, weil halt oft spricht man halt von Burnout, aber es ist eigentlich eine Depression. Und ich sage immer, wenn man halt mal so einen Burnout hatte, dann weiß man, dass sich das nicht nur auf die Arbeit bezieht, sondern das zieht sich dann halt auch in alle anderen Bereiche in seinem Leben. Ne? Weil, wie ich schon erzählt habe, ne? Man streitet sich dann mit seinem Partner, hat halt keine Energie mehr, vielleicht wirklich irgendwas am Wochenende zu machen oder man hängt dann halt nur ab und so. Und das waren so die zwei Schlüsselmomente für mich, dieses Gespräch mit meiner Freundin und dann der Streit mit meinem Freund, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss da irgendwie hingucken und dann dieses Gespräch mit der Ärztin und halt auch diesen Fragebogen, das war auch krass, diesen Fragebogen auszufüllen und zu sehen, wie ich halt wirklich halt überall fast in diesem Fragebogen halt angekreuzt habe, ja, also das passiert mir halt täglich, ne? Also es war halt in den letzten zwei Wochen, wie oft hat man halt negative Gedanken oder wie kreisen halt die Gedanken rum oder wie gut schläft man halt. Und ich habe halt wirklich fast überall angekreuzt, ja, täglich habe ich damit ein Problem. Und das dann so black on white, schwarz auf weiß halt so vor sich zu sehen und dann so diese Realisierung zu haben, wow, also da, das war mir jetzt nicht so bewusst, dass das so krass ist. Ne? Dass man, weil das halt gerade so ein schleichender Prozess ist, ist es ja dann fast normal auch für einen. Ne? Also ich glaube, da können vielleicht viele Zuhörer, die jetzt vielleicht gerade zuhören, auch sagen, ja, man stellt das dann gar nicht so in Frage, weil das halt nicht so von einem auf den anderen Tag so ein riesen Unterschied ist, sondern weil es halt wirklich so schleichend ist, dass man dann eigentlich das halt schon als sein normales Leben anerkennt, obwohl es vielleicht gar nicht so normal ist und man vielleicht mehr hinschauen sollte.
So as you know, our new advertising partner is askit.com, and yeah, as I can tell you from own experience, very nice company. We have a good relationship with them in terms of the briefing. They took a lot of time, so I can really tell from working with them how much I appreciate how they work and how transparent they do their stuff. And this is what I wanted to share with you this time. As you may know from last week, Askit is a menswear fashion brand with the idea to consume less and then consume it better quality, but higher quality, of course, if you consume less, because the fashion industry is sick, as we all know. We produce more, we consume more, and it's not good for the planet nor the factories, because 60% of what is made is actually thrown away. And they got me personally hooked with the idea of one single permanent but very high quality, high-end collection. That's what I really appreciate in terms of fashion. But another thing I wanted to share with you is the transparency. What really makes a difference is to know what you buy these days. And it's not just made in Italy or so. What they do is they trace and break down every single step down to the fiber. So you can visit the factories through their pages and know exactly who made your garment. And they state the exact cost and the impact of every step. And that's what you should consider if you buy stuff these days. So, as last week, I would say, if you don't need any more clothing, you should not visit askit.com. But if you really, really need new clothes or buy gifts, then visit askit.com. That's askit.com.
Ganz interessant, die Beschreibung, die du jetzt hast für Burnout, das erinnert mich jetzt sehr an ein Gespräch mit einer Ärztin, die auf das Thema Resilienz und Burnout spezialisiert ist, Miriam Priest, die wir bei uns hatten, und die hat die These, ein Burnout ist eigentlich fast immer ein Beziehungsproblem und sehr häufig Beziehung zu sich selbst auch. Und so wie du es beschrieben hast, passt das auch zusammen. Ne? Du hast es ein bisschen anders beschrieben, aber daraus ergibt sich für mich jetzt ein gutes Bild. Aber ich finde dieses, was du gerade gesagt hast, Burnout ist eine Work-Related Depression, das finde ich auch nochmal sehr, sehr spannenden Zugang, dass man das einfach mal sagt, das hat jetzt nicht nur was mit, ich mache zu viel und bin erschöpft. Nein, es ist mehr, es geht tiefer, ja.
Und was ich jetzt nochmal spannend finde, du hast es ja mit deiner Peak Performance Method verbunden und es gibt ja wirklich nun viele Menschen, die, sagtest du ja auch, die eben High Performer sind oder Peak Performer sind, und denen gibt das auch Kraft und die merken das vielleicht gar nicht so. Also gibt es das, dass Menschen, die vielleicht im Burnout schon sind, das gar nicht merken, weil du hast ja so Sachen beschrieben wie, ich bin genervt oder ich nehme Sachen nicht wahr, oder ich hatte gestern eine Situation, da habe ich einen Vater gesehen, der sein Kind an der Kita abgibt und am Telefon war und echt wild am Gestikulieren, wo ich denke, ey, wow, Alter, das ist der wichtigste Moment am Tag für dein Kind. Ohne Vorwurf, dass es ist ja möglich, auch jetzt, wenn ich auf mich gucke, dass ich Dinge habe, die ich gar nicht sehe und wahrnehme, wo andere sofort sagen würden, Alter, ey, das ist so Burnout-nah, was du da machst. Wie ist das, was du daraus gelernt hast, jetzt darin eingeflossen und was ist jetzt so dein Weg raus gewesen, vielleicht auch in dem, was du da gerade machst, und was sind so die Erkenntnisse, wo du sagst, okay, that's the way out?
Viele Fragen auf einmal. Aber.
Ja, sorry. Ich bin aber drin, ich bin hier in dem Film. Ja, wir malen hier ein Bild. Julia schmückt ja schon aus.
Ja, also erstmal zu deiner ersten Frage, dass halt viele Leute das vielleicht gar nicht mitbekommen, dass sie im Burnout sind. 100%. Also ich habe dieses Jahr zum Beispiel fast knapp 2000 Leute virtuell trainiert. Und habe dann halt auch die Peak-Performer dabei. Ne? Also ich meine, ich denke, viele von den Leuten, die an meinen Trainings teilnehmen, sind Peak-Performer. Aber eine spezielle, die habe ich immer wieder, die werde ich wahrscheinlich für die nächsten Jahre jetzt als Beispiel benutzen. Aber die hat sich das halt alles so angehört. Und dann meinte sie zu mir am Ende, also es ist ja alles ganz spannend, was ich erzähle. Aber sie liebt es zu arbeiten. Sie stört es überhaupt nicht, am Abend zu arbeiten und am Wochenende. Sie geht halt total darin auf, ihre Aufgaben zu machen und erfolgreich zu sein. Und ob sie denn auch aufpassen sollte oder ob das nur für andere Leute, ob das nur andere Leute sich vielleicht angesprochen fühlen, aber sie sollte sich vielleicht nicht so angesprochen fühlen. Ah, und es war total, also ich habe geliebt, dass sie diese Frage gestellt hat. Und ich habe gesagt, ja, gerade für dich, du solltest da auf jeden Fall unbedingt aufpassen, weil du bist diejenige, die sich halt wahrscheinlich relativ viele unbewusst schlechte Gewohnheiten angewöhnt, weil du halt vielleicht gerade in diesem Moment halt darin aufgehst, aber wir wissen halt ja auch alle, in der Corporate World wird es halt nicht einfacher. Ne? Je öfter ich befördert werde und je höher ich steige, desto mehr Arbeit habe ich auch. Es ist ja nicht so, dass die Arbeit weniger wird. Ne? Man hat mehr Verantwortung, man hat mehr Meetings, man hat größere Entscheidungen zu tragen. Und wenn man halt, und das ist halt so meine Lebensaufgabe eigentlich und so, halt auch meine große Leidenschaft, dass ich halt sage, wenn man halt nicht am Anfang schon hinguckt, halt wirklich so präventiv so ein bisschen, ne, dass man halt diese schlechten Gewohnheiten lieber in gute Gewohnheiten
umbaut.
findet halt das Burnout halt einfach später statt. Ne? Also ich hab ja auch One-to-One, also ich arbeite auch mit Kunden individuell und habe halt viele Kunden, die sind halt so im Mittel, sag ich mal so Mittelmanager-Bereich, ne? Die versuchen halt ins Direktor, die streben nach Direktor-Level-Jobs und die merken das dann halt, ne, boah, ich habe schon jetzt so viel zu tun und ich bin jetzt schon so total burnt out und weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und aber ich will eigentlich noch diesen Direktor haben, aber ich weiß gar nicht, wie ich das halt hinkriegen soll. Und ich habe halt zu ihr gesagt, du musst unbedingt anfangen, diese Gewohnheiten zu entwickeln, damit du halt, auch wenn du dann diese Corporate Ladder steigst, dass du halt dafür vorbereitet bist und nicht dann erst anfängst, irgendwelche neuen Sachen zu lernen, wenn es zu spät ist. Was viele Leute machen, ne? Man sagt ja ganz oft, erst wenn es dann anfängt, weh zu tun, dann schaut man halt auf einmal hin und sagt, ah, vielleicht habe ich da vielleicht irgendwas falsch gemacht oder so, ne? Und das ist halt das, was ich halt für mich, zwei große Sachen sind für mich halt so Teil meiner Arbeit. Der erste Teil ist das, wo ich dann angefangen habe, mehr über Stressmanagement zu lernen, über Mental Health, war es für mich ganz interessant, weil viele, viele Leute über Yoga und Meditation gesprochen haben. Und ich liebe persönlich total Yoga, Meditation. Ich habe auch 400 Stunden Yoga-Teacher-Training. Das war auch noch so eine Sache, die ich nebenbei gemacht habe. Und es ist schön und gut, ja. Ich denke, das ist super wichtig, halt, um halt den Stress zu reduzieren. Aber das ist das, was mir immer so gefehlt hat und auch so Unternehmensprogrammen, sage ich jetzt mal, wenn es zu Wellbeing kommt und Burnout-Prävention. Niemand hat darüber gesprochen, wie halt vielleicht manche verschiedene Gewohnheiten, die wir entwickelt haben, nicht sehr gesund sind, wie zum Beispiel unser Time-Management. Also wie managen wir halt unsere Zeit? Und wenn man mal zum Beispiel spezifisch jetzt bei Googlern in den Kalender guckt, bestimmt auch bei vielen anderen Leuten, ist der Kalender halt total voll. Früh bis abends mit Meetings und man hat eigentlich keine Zeit, wirklich seine eigene Arbeit zu tun. Das macht man dann am Abend, nach den Meetings. Deswegen arbeiten auch viele Leute am Abend und am Wochenende. Und man stellt das halt nicht mehr in Frage. Das ist halt einfach so. Ne? Ist halt einfach ganz normal, dass ich halt den ganzen Tag in 10, 15 Meetings sitze und dann am Abend anfange, meine Arbeit, meine wirklichen Arbeitsaufgaben zu tun, anstatt das halt umzudrehen. Ne? Also wie setzt man halt Prioritäten? Wie setzt man halt auch Boundaries? Also Setting Boundaries ist ein ganz wichtiges Thema, auch in der
Peak-Performance. Abgrenzen, ne? Wie man sich abgrenzt.
Wie grenzt man sich ab? Wie sagt man halt, man hat das nicht gelernt. Man hat nicht gelernt zu sagen, nein. Gerade halt, das ist halt auch so ganz typisch, man fängt halt in einem Unternehmen an und will sich halt so ein bisschen beweisen und man sagt halt zu allem ja. Und das sind dann halt auch diese, das sind dann halt wieder diese Gewohnheiten, die man halt lernt und halt natürlich nicht nur für sich selber, aber die halt auch die Leute in Zusammenarbeit mit dir halt lernen. Du sagst halt zu allem ja, ja super, ja, zu der Julia kann ich immer gehen. Die hat immer ein offenes Ohr und die wird immer ihre Arbeit liegen lassen, um mir zu helfen. Das ist ja auch alles schön und gut, ne, zu einem gewissen Grad, aber man muss halt auch anfangen, ein bisschen klarer zu überlegen, was sind halt meine Prioritäten, was ist wichtig für mich, wie kann ich das abarbeiten in der Arbeitszeit, die ich habe und dann vielleicht noch zu schauen, wie viel Zeit ist übrig und wie kann ich dann halt auch noch anderen Leuten helfen. Ne? Man sagt ja auch immer, wenn man ins Flugzeug einsteigt, man soll seine Sauerstoffmaske als erstes aufsetzen, bevor man anderen Leuten damit hilft. Und das ist ein schönes Bild, was ich bin sicher, das habt ihr sicherlich schon mal davor gehört.
Ist aber schön, ist schön in dem Kontext, ja.
Genau, und genau, also das ist der erste Teil. Ne? Also es ist nicht nur Yoga und Meditation, es ist nicht nur, dass wir den Stress senken müssen, aber es ist halt auch die Frage, wie kann ich dann halt auch langfristig den Stress reduzieren? Und das ist nicht, dass ich mich alle 10 Minuten hinsetze und die Augen schließe und meditiere, sondern halt auch mal wirklich ganz klar darauf gucke, wie ich dann eigentlich meinen Arbeitstag organisiere und manage. Wie ich meine Zeit manage, wie ich mich abgrenze, wie ich Prioritäten setze. Deswegen ist das halt Teil der Peak Performance Method. Das war für mich so ein ganz großer Punkt, der halt nicht vorhanden war in anderen Programmen. Und dann der zweite Teil für mich ganz wichtig ist, wann man halt anfängt mit diesem Programm. Wann fange ich denn halt an, darüber nachzudenken? Und da geht es zurück auf diese Frau, die mir diese wundervolle Frage gestellt hat in einem meiner Trainings. Denn es ist nicht so, dass man halt wartet, bis man dann halt diese Signale bekommt, physisch und psychisch, dass man halt nicht mehr kann und dass es halt einfach zu viel ist und dass man halt einfach so von Stresshormonen befallen ist, dass man halt irgendwie, dass man halt wirklich dann diese Symptome auch merkt, sondern dass man halt direkt anfängt. Also für mich, eine meiner wichtigsten Aufgaben, die ich für mich selber sehe, ist, die Unternehmen zu bilden in der Hinsicht, dass man sagt, hey, es reicht nicht aus, wenn ihr einmal im Jahr für eine Stunde eure Leute in Workshop organisiert und darüber redet, wie wichtig es ist, die Zeit zu managen oder sich abzugrenzen oder vielleicht auch ein paar Stressmanagement-Tools integriert. Ne? Eine Stunde für pro Jahr, das ist gar nichts, ja. Sondern man muss das halt viel regelmäßiger machen und in meinen Augen am Anfang eines, wenn man halt eintritt in die Arbeitswelt. Also bei Google ist es zum Beispiel so, und ich gebe oft das Google-Beispiel natürlich, weil mich das sehr geprägt hat und weil ich auch mit Google noch sehr stark zusammenarbeite heute noch, dass man halt, wenn man anfängt, zum Beispiel als Jobeinsteiger bei Google, hat man erstmal so ein paar Onboarding-Weeks. Das heißt, in den ersten paar Wochen lernt man halt über das Unternehmen ganz allgemein und dann steigt man natürlich in seine Rolle ein und dann lernt man halt seine Organisation kennen und lernt halt verschiedene Tools. Und da mache ich halt gerade viel Research und schaue halt, okay, was genau geben sie denn da für Insights, ne? Und da geht es natürlich alles Job-related, aber halt nicht Wellbeing-related. Wellbeing-related, also wenn man halt Stressmanagement denkt, Mental Health und halt auch einfach verschiedene Arbeitstechniken, sag ich mal, ne? Weil wenn ich über Zeitmanagement, Priorisierung, Abgrenzung spreche, sind ja eigentlich auch Arbeitstools, ne? Da sagen sie, ja, da haben wir halt ein Dokument, das können sich Leute durchlesen, wenn sie wollen, aber, ne, also ihr wisst ja, wie das ist wahrscheinlich auch, wenn man halt in einem neuen Unternehmen anfängt, da wird man halt absolut bombardiert von neuen Informationen, die ersten 6 Monate sind sehr intensiv und ich denke halt wirklich, gerade an der Anfangszeit ist es super wichtig, den Leuten direkt zu sagen, hey, uns ist es super, super wichtig, dass ihr gesund eure Arbeit macht und nachhaltig eure Arbeit macht. Nicht euch jetzt 3 Jahre oder 4 Jahre lang super auspowert und dann kommt auf einmal das Burnout und dann geben wir euch ein paar Ressourcen an die Hand, wie ihr das vielleicht ablegen könnt. Ne? Und es gibt halt natürlich auch ganz viele Studien darüber, wie viele, nicht nur wie viele Tech-Mitarbeiter Burnout haben, sind ungefähr 60%. Aber diese Leute verlassen halt auch die Unternehmen. Sie wissen halt nicht mehr anderes, wie sie mit diesem Druck standhalten können. Das heißt, und ihr wisst ja auch selber, das sind riesige Kosten für Unternehmen, wie viel Geld sie da reinstecken, um halt Leute zu rekrutieren. Und wenn die dann nach 3, 4 Jahren einfach gehen, dann muss man ja wieder neue Leute dafür rekrutieren. Und das ist halt auch einfach ein riesen Kostenaufwand für Unternehmen. Und dass sie da halt noch nicht sagen, okay, also irgendwas müssen wir tun, damit die Leute halt nicht zu diesem Burnout kommen, das ist für mich immer noch spannend, sag ich mal. Hm. Genau, aber das sind so diese 2 großen Sachen, die für mich ganz klar waren, die ich halt sozusagen in die Peak Performance Method integriert habe. Es sind 9 Komponenten. Und das ist
cool. Ja, das ist spitze. Das, also ich finde jetzt, Christoph hat gerade gewunken, dass er die nächste Frage hat. Ich will nur einmal ganz kurz sagen, wie ich das cool finde. Ich finde vor allen Dingen cool, das treibt mich auch lange schon jetzt, dass wir früh dafür sorgen müssen, dass junge Leute das mitkriegen. Ne? Das ist jetzt klar, ich jetzt als 56-Jähriger, ich will das auch noch besser machen und bin auch seit vielen Jahren dabei, da an mir zu schrauben. Aber je älter du bist, desto schwerer veränderst du dich. Und wenn wir junge Leute, die noch total wissensdurstig sind, Bock haben, mit diesen Tools viel früher in Kontakt bringen, dann machen wir da, glaube ich, das Richtige. Finde ich sehr gut. Christoph, aber du wolltest was.
Nee, genau, ich hatte 2 Sachen. Wir steuern jetzt auf die Stunde zu. Das ist ja meine Aufgabe des Timekeepers, so langsam. Ich liebe den Stundenfinger. aber die zweite, die hattest du schon so ein Stück weit reingeschoben. Da war nämlich meine Frage, gibt es bestimmte Unternehmenstypen, wo mehr Burnout ist und weniger? Also 60% sagtest du ein Tech-Unternehmen. Das finde ich erschreckend. Das finde ich echt krass, weil das wird immer so gefeiert, weil es so geil, da wollen wir arbeiten und so weiter. Gibt es aber Branchen oder Länder oder Kulturen, wo es auffällig wenig, obwohl man das dann untersucht oder feststellt, aber auffällig wenig Burnout gibt?
Also ich denke ja, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich noch höher ist, weil viele Leute noch gar nicht so darüber sprechen, beziehungsweise, was wir vorhin auch gesagt haben, die sind sich gar nicht bewusst darüber. Ne? Wenn du diesen Typen siehst, der da sein Kind abholt beim Kindergarten und da 1000 verschiedene Sachen gleichzeitig macht, das ist dem wahrscheinlich gar nicht bewusst. Ne? Also ich denke, die Dunkelziffern sind höher, weil viele Leute sich, und ich glaube, da wird halt schon eigentlich gute Arbeit momentan geleistet, dass man halt mehr und mehr über Mental Health und Stressmanagement redet. Aber ich denke, es ist sehr in vielen Branchen der Fall und vielleicht noch schlimmer als bei Tech. Also ich weiß, ich habe zum Beispiel mal über LinkedIn mit einer Frau gesprochen, die im Banking-Bereich gearbeitet hat, also hat für eine Bank gearbeitet. Und die meinte halt auch so, ne, also es ist auch, halt auch eher so diese noch konservativer, ja, also die Tech-Unternehmen sind ja eigentlich schon sehr innovative Firmen und ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass Unternehmen wie Google oder LinkedIn oder Facebook, die machen halt auch schon eigentlich viel in dem Bereich. Sie machen viel in dem Bereich, aber die Frage ist, was machen sie und ist das wirklich das Richtige, würde ich sagen, so von dem, was ich beobachtet habe. Aber ich denke, es gibt viele Branchen, die da noch vielleicht schlimmer sind. Also Consulting, ganz klar, ne? Unternehmensberatung, das ist ja ganz typisch für Burnout. Banking, Investment, ne? Also da denke ich immer an den Wolf of Wall Street. Der hatte, glaube ich, auch Burnout in einer Art und Weise. Und ich überlege gerade, ob mir irgendwie vielleicht eine Branche einfällt, die weniger von unter Stress leidet.
Anbieter von Meditationssoftware und Apps.
Ja, ja. Ich habe gerade an so einen schönen Pflanzenladen gedacht. So, wenn man so in einem Laden arbeitet und man hat so diese grünen Pflanzen den ganzen Tag um sich drumherum, vielleicht sind die so ein bisschen weniger gestresst, aber ja. Ja, ich denke, es gibt viele.
Bevor wir auf die Zielgerade kommen, noch mal eins, was ich gerne erwähnen wollte, weil du es noch nicht erwähnt hast, was ich ganz spektakulär finde, dass du ja auch mit Hilfe von Wissenschaftlern auch die Leute trackst, ne, oder getrackt hast vorher, nachher, dass du auch misst, was hat deine Methode für einen Effekt. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Und vielleicht gehen wir auch im Schnelldurchgang einmal, dass du mal diese 9 Module ruhig nennst, die du da hast in deiner Methode.
Ja, okay. Ja. Lass uns doch damit anfangen, mit den 9 Modulen. Also es gibt 3 Dimensionen in meiner Methode. Die erste Dimension ist, dass man sich selber versteht. Und zwar ist es so, dass man halt darüber nachdenkt, wenn man die Peak Performance Method auch sieht, es ist ein Dreieck, das nach unten zeigt und ein Dreieck, das nach oben zeigt. Und das untere Dreieck ist es sozusagen, man versteht sich selber und man... ich denke darüber nach wie ein Baum mit seinen Wurzeln. Und die Wurzeln, wenn die halt richtig gesund sind, dann kann der Baum auch richtig toll wachsen. Und wenn die Wurzeln halt nicht so gesund sind, dann hat der Baum auch mehr Schwierigkeiten, halt die ganzen Nährstoffe in die Zweige zu bringen. Ne? Das ist vielleicht so ein bisschen als Bild. Also unten ist die erste Dimension, Understanding Yourself. Und da sind 3 Module drin. Und zwar das erste ist... Jetzt muss ich kurz schummeln, weil ich gerade einen Blackout habe.
Es ist noch sehr früh bei dir, das können wir nochmal zu deiner Entschuldigung dazu sagen. Wir haben dich hier ganz früh verhaftet, ja. Ein 9 Stunden Zeitunterschied.
Values, genau. Also das erste Modul ist Werte. Was sind denn eigentlich meine Werte? Was ist denn eigentlich wichtig für mich? Weil, das ist auch ganz spannend, viele Leute... halt nicht so nach ihren Werten leben. Die sagen zum Beispiel, meine Familie ist super wichtig für mich, aber die verbringen die wenigste Zeit mit ihrer Familie. Ne? Also Werte ist das erste Modul. Das zweite Modul ist Self-Care. Also wie... Und ich verbinde das immer sehr stark mit Neuroscience und halt auch mit verschiedenen Studien, um Leuten wirklich zu zeigen, warum ist es denn wichtig? Nicht nur, du solltest 3-mal am Tag eine Pause machen, aber warum machen wir denn das? Also ich versuche das wirklich immer zu hinterlegen. Gerade die smarten Leute, die brauchen immer so ein bisschen, denen ihr Gehirn muss gefüttert werden mit Informationen, damit sie verstehen, warum das wichtig ist. Self-Care ist das zweite und dann das dritte sind Routinen. Und Gewohnheiten bilden. Wie bilde ich eine Gewohnheit? Warum ist das so wichtig? Und wie kann ich das halt jetzt anfangen, in meinen Tag zu integrieren? Die zweite Dimension ist die Arbeitsdimension. Und da geht es im Modul 4 um Zeitmanagement, Modul 5 um diese Abgrenzung, was ich ein bisschen erzählt habe. Und dann in dem sechsten Modul geht es darum, wie kommuniziere ich das? Vulnerability ist ein ganz wichtiges Thema mittlerweile, dass man halt sagt, es ist halt wichtig, dass man sich halt auch als Mensch darstellt, also auch gerade in der Arbeit. Ne? Wir haben ganz am Anfang drüber gesprochen, über die People und wie die Leute halt alle miteinander verknüpft sind. Aber man vergisst ganz oft, dass wenn man halt mal Nein sagt, dass man halt auch sagt, warum, und dass es halt viel mehr Vertrauen kreiert und viel mehr Verständnis, gegenseitiges Verständnis, halt auch sagt, okay, ich verstehe das total, mach das. Ne? Und dann die dritte Dimension ist die Dimension, die nenne ich Persönlichkeitsentwicklung. Und in der Persönlichkeitsentwicklung, das finde ich ganz spannend, weil das, die Persönlichkeitsentwicklung kann man ganz klar stellen für mich halt auch mit Leadership Skills. Also was muss ich denn lernen, um halt wirklich auf dieses nächste Level zu kommen? Und da gibt es einmal die Resilienz, das Mindset und Emotional Intelligence. Und zwar ist das sind diese drei Themen für mich ganz, ganz wichtig, weil erstens mal, wenn ich nicht das richtige Mindset habe und denke, dass ich Veränderungen in meinem Leben herbeibringen kann, herbeiführen kann, dann kann ich so viel lernen, wie ich will. Aber wenn ich denke, kann ich sowieso nicht mehr machen oder kann ich sowieso nicht mehr ändern, dann wird es schwierig sein, irgendwas zu verändern in deinem Leben. Das heißt, Mindset ist ganz wichtig. Resilience ist ganz wichtig. Das heißt, da sprechen wir zum Beispiel über limitierende Glaubenssätze, ne? Das ist ja auch ganz oft so, dass man halt denkt, ich kann halt nur erfolgreich sein in meinem Job, wenn ich halt super hart dafür arbeite. Ne? Das ist ein Glaubenssatz, den man halt in seinem Leben gebildet hat und kreiert hat. Und wie kann man diese vielleicht halt auch erkennen, anerkennen und dann halt auch verändern? Und dann, wie gesagt, Emotional Intelligence, ganz klar. Emotional Intelligence, ich weiß, gibt es dafür ein Wort in Deutsch?
Emotionale Intelligenz.
Und bei der emotionalen Intelligenz, da gibt es auch ganz viele Studien drüber, da sagt man, dass die Leute, die halt eine hohe emotionale Intelligenz haben, haben 58% höhere Leistung. Und deswegen ist es natürlich Teil der Peak Performance Method, weil wenn man halt emotionale Intelligenz entwickelt, kann man halt auch höhere Leistung geben. Cool. Genau, und ich habe über diese Peak Performance Method habe ich dieses Jahr meine erste Studie gemacht, und zwar mit 20 Leuten in Kombination oder in Kooperation mit BrainTap. BrainTap ist ein Performance-Based Application, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Meditation. Da haben wir sozusagen neben den, sage ich jetzt mal, theoretischen Modulen, Lerneinheiten, haben wir zusammen mit dem Gründer des Unternehmens, die haben mittlerweile schon über 3 Millionen Downloads auf dem App Store und so, haben wir sozusagen auch Lerneinheiten aufgespielt, die Leute dann anhören. Und zwar sprechen die mit der rechten und linken Gehirnhälfte, die haben da verschiedene Methoden. Und wir haben da eine Studie drüber gemacht, wie halt sozusagen Leute innerhalb von 10 Wochen im Bereich Stress, Anxiety, Mindset und Produktivität, wie sie sich halt verändern. Und die Resultate sind unglaublich. Also wir sind nicht wirklich überrascht, ne, weil wir wissen, okay, wenn wir halt auch einfach in unsere Persönlichkeitsentwicklung investieren, passiert natürlich immer was. Das ist ja das Schöne, ne? Dass es nicht so ist, dass man sagt, ah, ich habe jetzt hier 10 Wochen was gemacht und es hat überhaupt keinen Effekt erzielt, sondern es hat natürlich einen Effekt erzielt. Aber wir haben vor allem im Bereich Depression und Anxiety konnten wir aufzeigen, dass Leute fast sich 70% verbessert haben. Also in dem Bereich. Also das war super, und wir gehen jetzt in die nächste Runde ab Januar und rekrutieren gerade 100 Leute, um halt an der zweiten Studie teilzunehmen, weil die erste Studie war halt ganz klein. Da haben wir ganz viel gelernt, und jetzt wollen wir das halt natürlich ein bisschen größer aufziehen, um weiter Insights zu sammeln, was das halt für einen Effekt auf die Leute hat.
Wow.
Ich glaube, wir müssen auf die Zielgerade einsteuern, Michael. Ja. Du hast einen harten Anschlag.
Aber ich mag es immer ganz gerne, wenn man so einen Mensch ganz kennenlernt.
Ja. Also mir hat das jetzt tatsächlich nochmal sehr geholfen, den Überblick für die Methode, also das
Vielen Dank,
zu bekommen. Ich finde das, also vor allem das Bild auch mit dem Baum, das Verankern, und da sind extrem viele Punkte, wo ich jetzt gerade gemerkt habe, da das löst was in mir aus. Und eine der Kernerkenntnisse heute nochmal wieder, also viele Dinge sind ja gar nicht neu oder unbekannt, aber, und das ist der Kernpunkt, du musst sie dann halt auch verdammt nochmal machen oder halt lassen. So, eins von beiden, ne? Und da so diese Mischung zu finden, das finde ich einen guten Punkt. Aber wir kommen zur Frage der Fragen.
Ja, zwei schnelle Fragen noch. Wenn du noch so ein, zwei, drei Buchtipps hast, Bücher, die dich inspiriert haben, oder wenn du nicht liest, was dich sonst inspiriert hat, Menschen oder Filme oder Blumen, also, aber ich glaube, du liest auch, das wäre cool. Okay. Und dann haben wir noch eine Schlussfrage.
Okay, also erstmal ganz schnell zu den Büchern. Ich lese super gerne und ich habe ganz viele Bücher, die ich ganz toll finde. Breaking the Habit of Being Yourself von Joe Dispenza. Den Joe Dispenza finde ich unglaublich toll. Den hoffe ich irgendwann mal in meinem Podcast. Der macht richtig tolle Arbeit im Bereich Neuroscience und wie man halt wirklich sich verändert. Ganz tolles Buch. Ich habe ein neues Buch gerade jetzt erst in der Hand, was ich auch unglaublich toll finde. Und zwar heißt es The Big Leap von Gay Hendricks. Und er redet halt darüber, wie man halt da manchmal so an sein Plateau stößt und wie man sich selber eigentlich immer wieder sabotiert, in diesem Bereich zu bleiben, in dem man, wo man halt dran gewöhnt ist zu sein. Und jedes Mal, wenn man eigentlich so ein bisschen diesen Leap macht, also diesen Schritt nach mehr, dass man sich eigentlich fast immer selber zurückhält, das fand ich super spannend. Auch das Buch, ich gucke gerade hier in mein Buch. Regal, was ich denn hier noch so sehe. Ich mag übelst viele. Ach so, naja, und dann die zwei Klassiker, The Four Agreements. Das ist, finde ich auch ganz toll. Und The Power of Now von Eckhart Tolle.
Ja, super, sehr schön.
Ja.
Du als Googlerin, als Ex-Googlerin, Search Inside Yourself, hat dir das was gegeben oder wie fandst du das oder hast du es gar nicht gelesen?
Das habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen, Search Inside Yourself, aber ja, kann ich nicht viel zu sagen.
Nein, muss auch nicht, genau, super. Ganz zum Schluss noch ein weiterer Werbepartner, das ist ein sehr persönliches Thema. Ihr wisst, ich mache mit Freunden zusammen das Thema High Rocks, eine Fitness-Competition, wie alle Event-Formate haben wir natürlich ein schwieriges Jahr. Wir haben aber bereits seit März angefangen, uns damit zu beschäftigen, wie man eigentlich da wieder rauskommt und haben ein ganz gutes Schnelltestverfahren nicht entwickelt, aber herausgefunden, uns die richtigen Leute dazu geholt und haben das jetzt als Angebot zusammengepackt und unter schnelltest-hamburg.de könnt ihr euch da anmelden. Wir haben es gerade ausprobiert am 12. Dezember bei der High Rocks Weltmeisterschaft. Jeder Mitarbeiter wurde 5-mal getestet, also immer an jedem Tag einmal vorher, die Athletinnen und Athleten. Es hat wirklich super geklappt. Und wenn ihr zu uns in die große Elbstraße 145D kommt, 39 Euro dabei habt, habt ihr 15 Minuten später ein Ergebnis und das schöne Gefühl, auch noch 10 Euro von eurem Betrag an die Hörer helfen Kinderinitiative von Radio Hamburg zu geben. Und ab 10 Personen können wir auch bei euch vorbeikommen. Schön, aber da waren neue Sachen dabei. Das ist immer cool. Wir arbeiten ja an unserer Bücherliste, die wir jetzt auch mal wieder nachhalten müssen. Ich glaube, die letzten 30 Folgen haben wir noch nicht übertragen, aber das kommt jetzt. Und die letzte Frage, versprochen, ist die nach der Bucketlist. Wenn du dir eine Bucketlist bauen dürftest und du dürftest 3 Sachen draufschreiben. Eine Sache, die du noch erleben möchtest, eine Sache, die du noch lernen möchtest und eine Sache, die du zurückgeben möchtest. Was wären die 3 Sachen?
Okay, also ich mach das ganz spontan. Die erste Sache, was möchte ich noch erleben? Ich möchte unbedingt nach Südafrika reisen. Ich war nämlich noch nicht auf dem afrikanischen Kontinent und das ist noch so total auf meiner Bucketliste. Das möchte ich voll gerne erleben, mal so eine Safari zu machen. Zweite Frage, was möchte ich gerne noch lernen? Oder gibt es so viel? ich habe viel darüber nachgedacht, dieses Jahr nochmal ein Studium in Psychologie oder in Neuroscience zu machen, weil ich das einfach so, so spannend finde. Also irgendwas werde ich in dem Bereich auf jeden Fall machen und natürlich weiter lernen, weil es einfach so kraftvoll ist, wenn man halt das verbinden kann mit, was passiert denn im Gehirn genau und warum gibt es denn so, wieso ist es so schwer, neue Gewohnheiten zu bilden oder sich zu verändern. Ich finde das einfach ein super spannendes Thema. Da würde ich gerne noch super gerne viel mehr drüber lernen. Und das Dritte, was war das nochmal?
Was du irgendwann mal vielleicht zurückgeben möchtest.
Ah ja, was möchte ich dir gerne Gesellschaft. Zurückgeben?
Ich glaube, das machst du
also
schon.
Für mich ist das wirklich diese Leidenschaft den Unternehmen zu wirklich den Unternehmen zu zeigen, dass es wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass am Anfang eines Jobeinsteigers diese Tools an die Hand zu geben. Das machen die Unternehmen meiner Meinung nach noch nicht. Und das ist für mich das, was ich gerne zurückgeben möchte, weil ich denke, dass wenn wir alle einfach die richtigen Tools hätten, wenn wir anfangen im Berufsleben, dann hätten wir ganz andere Erfolgschancen. Über nachhaltige Erfolgschancen. Nicht nur für 2-3 Jahre oder für 4-5 Jahre, sondern wirklich nachhaltig. Und das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges. Ja.
Word. Dankeschön.
Vielen Dank, Julia.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für eure Einladung.
So, jetzt Fazit. Und da du echt geilere Fazit ziehst als ich, fängst du es an.
Das stimmt nicht.
Und dann kann ich vielleicht nochmal was hinterherlegen. Aber ich fand das so toll, wie du es bei Julia gemacht hast, bei Julia Jekyll. Und das darfst du gleich auch bei Julia
Ach, du bist der Beste. Ich lasse das mal auf mich wirken gerade. Und du weißt ja, ich denke ja in Bildern. Und ich fand das Interessanteste gerade, was mich erwischt hat, und das ist bei diesem Thema Burnout schon bei der Miriam Priest gewesen, die mich da auch echt gekriegt hat, hier war es so diese Gewohnheiten und vor allem die Gewohnheiten, die ich selber nicht sehen kann, weil sie für mich total normal sind. Und das ist so, ich hatte so eine Szene im Kopf, ich kann es dir nicht sagen, ob es Columbo war oder was auch immer, wo irgendein Kriminalermittler sagte, ja, der Mann lebt alleine, also woran sehen Sie das denn? Ja, es hat ihn niemand aufmerksam gemacht, dass er noch Rasierschaum unten dran hatte. Und da musste ich irgendwie dran denken, wo ich so dachte, genau das ist der Punkt. Wir sehen es nicht. Das heißt, ich brauche jemanden, der mir hilft, das zu sehen, weil sich das mir noch nicht erschließt, bevor es zu spät ist, dass das irgendwann mal zuschlägt. Weil ich sehe schon, dass das irgendwann dann einfach umkippt. Das fand ich, also es war bei mir so ein ganz spannendes Gefühl, was mit mir resoniert.
Ja. Habits ist ganz klar ein ganz großer Punkt gewesen, auch ihres ganzen Ansatzes, den ich auch echt spannend finde. Und für mich ist dieses Thema, dass wir darüber nachdenken müssen, viel, viel früher, das eigentlich in unsere Erziehung, Ausbildung mit einbauen müssen, diese Tools, diese Dinge, die uns wirklich helfen, jetzt in der neuen Zeit, im New Work Age wirklich zurechtzukommen. Und dann hat mich nochmal sehr beeindruckt, ihr Blick auf das Thema Burnout, also zu sagen wirklich, Burnout ist eigentlich eine work-related Depression. Mhm. Und da habe ich die ganze Zeit immer daran gedacht, dass für viele Menschen, die es einfach nicht realisieren, so ähnlich ist wie für Magersüchtige, die nicht sehen wollen, dass sie magersüchtig sind. Und das hat mich nochmal sehr, sehr zum Nachdenken angeregt. Und ich bin froh, dass wir Julia bei uns zu Gast hatten.